Hi, ich bin Pascal. Ich bin Mediator aus der Schweiz. Das ist der französisch- und deutschsprachige Podcast Perspektive de Médiation. Wir haben spannende Gäste, berichten über Neuigkeiten und diskutieren verschiedene Themen und Ansätze der Mediation und Konfliktbearbeitung. Es würde uns sehr helfen, wenn du diesen Kanal abonnieren und unsere Video liken könntest. Vielen Dank dafür. Los geht's! Hallo zusammen, hallo Gernot.
Geht's dir gut? Okay. Ja, es geht mir gut.
Schön, dich wieder zu sehen. Wir sind ja beim Podcast Fokus Mediation. Und heute sprechen wir zum Thema innerbetriebliche Mediation. Und das freut mich sehr, mit dir, Gernot, hier wieder einen ausgewiesenen Experten dabei zu haben. Du bist akademisch und hauptsächlich auch praktisch in der Mediation tätig seit über 20 Jahren. Du bist Ausbilder und tätig bei ICOME, Institut für Kommunikation und Mediation, und bei Steinbeis Mediation und auch Herausgeber von der Zeitschrift Die Mediation. Also du hast da sehr viel und lange Erfahrung, vor allem auch im Bereich innerbetriebliche Mediation. Und dazu werden wir heute ein bisschen diskutieren. Schön, dass du da bist.
Ja, danke schön. Ja, das ist ja so mein Hauptgeschäftsfeld, innerbetriebliche Mediation.
Ja, gibt es auch viel zu tun. Ich glaube, wenn man so die Statistiken in der Schweiz anschaut von Verband, dann sind so die Hauptmediationsfelder Familie und innerbetrieblich. Ne?
Ja.
Ja, weshalb soll das dann eine Firma überhaupt kümmern, innerbetriebliche Mediation anzubieten?
Naja, viele Geschäftsführer oder Unternehmer sind der Meinung, naja, innerbetriebliche Mediation, das ist ja sowas wie Therapie oder therapeutische Mediation. Jetzt hole ich mal die da sich nicht verstehen, wo die Chemie nicht stimmt, die hole ich mal an einen Tisch und dann sollen die wieder in Ordnung gebracht werden, dass sie gut, dass sie miteinander funktionieren und nicht so stark leiden.
Habe ich auch schon gehört, nur kurz, dass ein Unternehmer hat mir mal gesagt, habe ich mit ihm über Mediation gesprochen und so mein Dienst angeboten, sagt, ja, weshalb soll ich mir einen Psychologen in die Firma holen?
Genau. Das finde ich, ist das große Missverständnis bei vielen zur Mediation. Psychologie ist nur ein Aspekt des Ganzen. Und es muss nicht mal ein Bestandteil dessen sein, woran man arbeitet in Teams oder zwischen Mitarbeitern oder auch Geschäftsführern. Grundlegend geht es ja erstmal darum, dass man sagt, Konflikte erzeugt Kosten. Das sollte man sich mal vor Augen führen. Das heißt, und da haben wir, denke ich, in der Geschichte aus unternehmerischer Sicht zu viel Blick auf die harten Kosten. Also so etwas wie, ich muss Anwälte einsetzen, um irgendwas zwischen den Arbeitnehmern, dem Unternehmer zu klären. Oder ich habe so grundlegend eben Gerichtskosten. Wo wir aber wenig hinschauen in der Geschichte so der Mediation, das sind die weichen Kosten. Und weiche Kosten sind jene, die findet man eben in keiner Buchhaltung. Das ist so etwas wie, wenn X und Y miteinander streiten, dann sollte man mal berechnen, wie viel Zeit die damit verbringen in der Arbeitszeit. Also nur für den Streit, wo sie nicht arbeiten und wo sie auf persönlicher Ebene miteinander im Clinch liegen. Dazu könnte man mal rechnen, was die Mitglieder des Teams an Zeit damit verbringen, um über X und Y und deren Streit zu reden. Das nächste, was man mal buchhalterisch erfassen könnte, wäre zu schauen, die Teamleiter, die sich darüber austauschen, dass in einem Team X und Y einen Konflikt miteinander haben. Das ist alles Arbeitszeit, wo sie das tun. Dann könnte man noch ein Stückchen weitergehen und sagen, welche Projekte werden denn dadurch verzögert, dass sie nicht realisiert werden zu späteren Terminen? Das kostet. Wenn es noch höher eskaliert ist, führt es auch dazu, dass vielleicht ein Projekt platzt, ein Kunde abspringt. Das sind Dinge, da schaut man nicht richtig hin, beziehungsweise man bringt sie nicht in einen kausalen Zusammenhang zu einem Konflikt. Jetzt könnte man noch ein Stückchen höher gehen und sagen, auch über den Teamleitern gibt es ganz sicher nochmal Führungskräfte, die sich über den Konflikt bei X zwischen X und Y austauschen, der mittlerweile schon das ganze Team gespalten hat. Und so kann man das immer wieder, immer weiter fortsetzen. Und wenn man das mal in Zahlen umrechnet, ich mache das manchmal, es gibt keinen Konflikt, der im Jahr nicht mindestens sechsstellige Kosten verursacht. Und insofern ist das, denke ich, ein sehr überzeugendes Argument, um Geschäftsführer und grundlegend Unternehmer davon vielleicht zu überzeugen, dass man doch mal jemanden reinholen sollte, der sich damit beschäftigt.
Ja. Sechsstellig meinst du mehrere 10.000?
Ja, 100.000.
100.000.
Ganz einfach. Kann man ein Konflikt, der ein halbes bis ein Jahr geht, du brauchst doch nur mal zu schauen, du nimmst einfach die Monatsgehälter.
Okay, das ist ein richtiger. Ja, okay,
dann
okay.
Rechnest du das mal um, die Stunden, die okay. man da das ja, ist. Das musst du mal, kannst du abfragen einfach. Was glauben Sie, wie viele Stunden verbringen die beiden damit, sich zu streiten? Welche, ja. In jede Woche haben Sie zweimal ein Team-Meeting. Wie viel Zeit verbringen Sie damit?
Ja, da gibt es Ansätze, ne? Von der unter anderem in der KPMG-Studie und anderen auch. Also ich glaube, so wie ich das im Kopf habe, Führungskräfte, glaube ich, verbringen so 30-50% scheinbar von der Arbeitszeit, damit Konflikte zu regeln und zwischenmenschliche Probleme. Ne? Also das ist extrem hoch anscheinend. Dann hast du, ja, dann machst du mal, schaust du mal das Jahresgehalt an, nimmst 30% davon und dann hast du noch den zweiten und die zwei Betroffenen und so weiter.
Ja. Ich schlage mal vor, dass wir dazu noch mal einen extra Podcast machen. Ja. Zum Ausrechnen von Konfliktkosten, wie man das einschätzt. Es gibt ja dann noch die Frage funktionale und dysfunktionale Kosten. Es gibt ja Unternehmer, die sind der Meinung, ich möchte nicht, dass die meine Mitarbeitenden untereinander gut miteinander umgehen. Habe ich auch schon gehabt. Das möchten die gar nicht. Die sagen einfach, die sollen arbeiten und nicht quatschen. So in dem Sinne mal ganz einfach gesagt.
Ja, oder auch die Idee, wenn man die zu weit treibt, glaube ich, Wettbewerb fördert die Effizienz. Das kann man auch zu weit treiben, ne?
Ja. Und dann noch mal eine Bemerkung dazu, als ich vorhin sagte, manche meinen, das wäre eine therapeutische Mediation. Also ich kenne das so aus der rechtlichen Ecke von Juristen. Gibt es auch ein Lehrbuch dazu, wo ein bekannter Autor die innerbetriebliche Mediation als therapeutische Mediation bezeichnet.
Mhm.
Und ich denke, das baut ja richtig systematisch auf. Und ich finde, das ist eine große Fehleinschätzung. Und zwar müsste man auf die Eskalationsstufentheorie gehen und sagen, ja, auf Stufen 1 bis 3, also ich nehme mal die von Friedrich Glase, die ja die meisten unserer Zuhörenden wahrscheinlich auch kennen. Auf Stufen 1 bis 3 geht es wesentlich sachlich zu. Aber ab Stufe 4 aufwärts geht es auf die Beziehungsebene. Das heißt, man tut bestenfalls nur noch so, als wäre es sachlich. Es geht aber jetzt in die Abwertung, in, sagen wir mal, die psychologische Ebene des Ganzen. Man kämpft auf in abwertender Weise auf der Beziehungsebene. Und wenn ich so auf einen Konflikt schaue, dann kann ich natürlich den Eindruck gewinnen, es wäre jetzt mal therapeutisch, weil ich muss die Beziehungsebene bearbeiten, damit man wieder sachlich werden kann. Sonst wird es sehr schwer, sachlich zu werden. Und das finde ich, ist entscheidend ein Trugschluss zu sagen, das wäre jetzt therapeutisch, weil Menschen kommen ja erst auf die Stufe 4, weil sie sich sachlich nicht einigen konnten. Und das bedeutet, der Ausgangspunkt ist doch in der Regel ein Missverständnis auf einer Sachebene, auf einer Organisationsebene, wie man bestimmte Arbeitsprozesse zum Beispiel gestaltet. Und wenn man sich darüber streitet, dann eskaliert das mitunter. Und dann ist man auf der Beziehungsebene. Und da muss man ja wieder runter. Und das ist der Punkt, wo man als Mediator gerufen wird. Bei sachlichen Auseinandersetzungen wird man noch gar nicht gerufen, sondern erst dann, wenn sie in scharfer, abwertender Weise miteinander umgehen.
Ja, also ich glaube, diese Ansicht, dass man alles rein faktisch bearbeiten kann und die Beziehungsebene quasi gar nicht braucht in einem Konflikt, wo auch immer der stattfindet, ist eigentlich in totaler Verkenntnis des Wissenschaftsstandes. Also das quasi knüpft dann an den Homo economicus, der ja schon lange widerlegt ist. Ne? Was siehst du denn für typische Konflikte unternehmen? Was gibt es da für Typen? Woran kann man das festmachen? Kann man das irgendwie kategorisieren? Macht das überhaupt Sinn?
Etwas schon, weil ich denke, wir leben jetzt gerade in einer Welt, die sich enthierarchisiert. Und indem Hierarchien verschwinden, haben wir auch zu oder abnehmen, haben wir auch stärker Hierarchiekonflikte. Weil das einfach mit der Transformation dann in der Gesellschaft zusammenhängt. Dann hat man eben die Konflikte zwischen einem Geschäftsführer und jemandem, der darunter an einer Führungskraft oder Kliniken zwischen Geschäftsführern und Chefärzten. Das sind, finde ich, auch so typische Konflikte. ODAZ, und bleibt mal bei Kliniken, Chefärzte, Oberärzte. Das hat es schon immer gegeben. Aber ich nehme das wahr, dass das einfach zunimmt. Also einfach Hierarchiekonflikte, wenn wir das Unternehmen zunehmend so aufbauen, dass man miteinander reden muss und abstimmen und alle mitnehmen, dann entstehen einfach auf der Hierarchieebene Konflikte.
Und weil die
Teams ist. Und macht man noch eine zweite Ebene, das wären Teams, weil da das auch nochmal gut zutage tritt. Und die dritte Ebene wären nochmal interkulturelle Konflikte. Innerbetrieblich.
Interkulturell sagst du, also dann quasi von der, du meinst jetzt vielleicht nicht unbedingt Kultur von der Herkunft her, sondern von der Überzeugung her, von Weltsicht, so in dem Sinn.
Ja, viel. Also alles, was so Diversität ausmacht. Da gehört dann die Kultur von der Herkunft her auch dazu, aber anderes auch.
Ja. Den ersten Teil, die Hierarchie, meinst du jetzt, dass es da vermehrt Konflikte gibt mit dieser neuen Entwicklung in der Gesellschaft, weil die Menschen dann die Hierarchie nicht mehr respektieren oder weil sie wegfällt und quasi der vorgehende, der normative Rahmen fehlt?
Der normative Rahmen fehlt. Wir haben es ja so, also einerseits wollen wir eine Kultur, eine Unternehmenskultur im Mainstream entwickeln, wo möglichst alle Mitarbeitenden sich einbringen, sozusagen die Lösung von Problemen. Und auf der anderen Seite haben wir aber immer Menschen, die sind das gewöhnt, dass es Hierarchien gibt oder dass jemand, sagen wir mal, Ansagen macht, wie es läuft. Wäre doch mal die Frage prinzipiell, wie weit man das überhaupt auflösen kann. Aber daraus entsteht etwas, weil man dann mit seinen eigenen, wenn man in Anführungsstrichen Hierarchie mehr unten ist, dass man nicht so ernst genommen wird mit den Ideen, die man hat, die vielleicht dann nicht ausdiskutiert werden. Und dann kann das gut eskalieren, dass man dort nicht mehr arbeiten möchte, zum Beispiel.
Ja. Also das heißt quasi, verschiedene Ansichten treffen vermehrt aufeinander, weil halt mehr Leute beitragen und beitragen können und beitragen wollen. Ne?
Ja, dann bedarf es eines Austauschs, und wenn man viel Austausch macht, dann ist die Chance auch da, dass man, dass es Konflikte gibt, die eskalieren.
Ja. Dann hast du genannt Teamkonflikte. An was hast du da gedacht?
Ja, das ist das jetzt einfach nochmal in einem Rahmen, wo man dichter beieinander arbeitet. Und hier haben wir auch wieder einerseits den Teamleiter, andererseits auch die Teammitglieder untereinander. wo es höhere Anforderungen mittlerweile meiner Wahrnehmung gibt, dass man gut miteinander auskommt. Man hat da ja auch schon andere Tools eingebaut. Also es gibt mittlerweile auch, was wir machen in der Wirtschaft, auch Supervision in Teams. Das ist ja im Wirtschaftskontext an sich noch sehr, sehr selten. In den Sozialbereichen kommt das schon oft vor. Auch Anwaltskanzleien nehmen mittlerweile Supervision. Aber in der unmittelbaren Wirtschaft eher wenig. Ich würde das auch für sehr hilfreich finden, wenn das mehr Raum einnimmt. Weil das ist, mach mal eine globale Perspektive auf, das ist unser Vorteil im globalen Konkurrenzkampf mit anderen Wirtschaftskulturbereichen, dass wir die Kreativität letztlich all unserer Mitarbeitenden in unserem Kulturraum versuchen zu nutzen. Während andere Kulturen, einfach China, ist also Präzedenzbeispiel, die sind auch schnell, aber die nutzen nicht die Kreativität von Mitarbeitenden. Und das ist, glaube ich, das ist unsere kulturelle Stärke, die wir entsprechend einbauen müssen und wertschätzen. Ja.
Das finde ich sehr spannend, die Idee von der Supervision für Führungskräfte, ne? So habe ich es verstanden.
Ja.
Glaube ich, so was ich halt sehe, dass jeder so sein Gärtchen schützt und eigentlich sich auf keinen Fall in die Karten blicken lassen will. Und ja. Und genau da wäre super, wobei Supervision bist du ja dann quasi so bilateral, ne? Dass wenn das jemand Externes ist, dann hast du ja, da ist es nicht so, dass du da intern deine Karten offenlegst, wenn du einen externen, hast du das so gedacht, externer Supervisor oder wie?
Externe Supervisoren. Ja. Aber hier würde ich das nochmal, gerade ein kleines Missverständnis, dass man mit einer Führungskraft etwas macht, das gibt es ja in dem Sinne schon, das nennt sich dann eben Coaching, ne? Die Begriffe kommen ja auch ein bisschen durcheinander. Ja. Ich denke eher an, weil wir das Thema Teams gerade hatten, an Teamsupervision.
Ja, okay.
Sowas gibt es ja, also durch diese ganzen agilen Prozesse wird ja sowas schon ein Stückchen eingebaut, aber das ist ja letztlich mal, wenn wir auf das ganze Wirtschaftssystem schauen, sind ja agile Prozesse noch sehr unterbelichtet, sozusagen. Ja. Da haben wir diese Reflexion schon drin. Viele aus diesen Bereichen lassen sich ja im Bereich Mediation, Supervision auch schon fortbilden. Wir haben uns da auch schon mal so Gedanken gemacht, dass wir eben sehr kurze Supervisionsausbildung machen. Das sind da einfach 18 Tage. Da lernt man das erstmal grundlegend und dass es für solche Prozesse allemal hinreicht.
Also es war dann eine Ausbildung zur Teamsupervision.
Ja, so etwas. Also das ist extra für agile Prozesse ist. Das würde ich so sehen. Also Mediation, Supervision sollte viel mehr Einzug finden in Teamprozesse. Und wird ja in verschiedenen Bereichen auch schon gemacht. Aber wir machen ja hier auch eine Werbeveranstaltung, nicht explizit für uns, sondern eher denken Sie in Ihrem Unternehmen mal darüber nach, wie viel Reflexion Sie brauchen, um höhere Effizienz im Unternehmen zu haben. Das wäre meine Botschaft. Das ist die Stärke der mitteleuropäischen Wirtschaft, also Reflexionsprozesse zu fördern, um sie dann kreativ auch einbringen zu können.
Ja, das läuft ja alles dann darauf hinaus, sei das jetzt Mediation innerbetrieblich oder Teamsupervision, das läuft ja alles eigentlich darauf hinaus, Konflikte vorzubeugen oder allenfalls zu behandeln, wenn sie dann schon da sind. Und das benötigt ein gewisses Investment, weil man muss halt einen Supervisor anstellen oder einen Mediator und so weiter. Oder bei uns in der Schweiz gibt es auch die sogenannte Vertrauensperson. Das ist so eine externe, kann auch intern sein, aber eigentlich eher externe Stelle, wo sich die Mitarbeiter vertraulich hinwenden können, wenn sie Probleme haben, Konflikte, Mobbing und so weiter, Belästigung. Das sind natürlich alles gewisse Investments, wobei natürlich das Investment extrem klein ist, für was man da dabei gewinnt an Konfliktvorbeugung. Da müsste man mal den Return on Investment berechnen. Ne? Das können wir dann im Podcast zu den Konfliktkosten versuchen.
Ja, das ist ja genau das, wo ich sage, da wird viel zu wenig Aufmerksamkeit auf diese weichen Faktoren gelegt. Und dann würde sich das ganz schnell in der Buchhaltung zeigen, sozusagen, wenn man das mal berechnet, was uns die Konflikte im Unternehmen kosten.
Ja.
Wir haben das ja, also was schon seit vielen Jahren berechnet wird, ist ja, wenn eine Führungskraft geht und eine neue kommt, da sind wir nicht mehr über 100.000, da sind wir bei 200.000, was das kostet.
Ja.
Und dabei ist noch nicht berechnet, was es diesen Berechnungen, die ich kenne, nicht berechnet, wenn eine Führungskraft gehen will, was die in dem Jahr, wo sie zu dem Entschluss kommt, wie engagiert die rein eingeht an ihren Job und was die in den letzten Monaten dann macht, wenn sie weiß, dass sie geht und wenn das Unternehmen weiß, dass sie geht. Oder das ist ja einfach, dann wird sie einfach freigestellt. Was bedeutet das, wenn die freigestellt wird? Dann müssen andere Kollegen diese Arbeit mitmachen. Das muss man auch nochmal monetarisieren. Also die Kosten, die laufen schon in Bereiche. Da hat man eben keinen schlechten Traum. Das hat man keinen schlechten Traum gehabt, was da rauskommt.
Ja, ich habe das schon öfters gehört. Da kann man so ein Jahresgehalt rechnen, um eine Person zu ersetzen, je nach Hierarchiestufe.
Ja, ja. Aber ich meine ja noch, dass die anderen sind ja auch drumherum, sind ja alle belastet.
Ja.
Das muss man auch mal nochmal monetarisieren.
Ja, das stimmt, ja.
Das wird meines Wissens nicht gemacht.
Ja, das stimmt, weil man berechnet dann die neue Person, was das kostet, du sagst, also die wird dann vielleicht gegen Ende, gegen Ablauf der Frist irgendwie weniger effizient und dann die ganzen Anstellungskosten, die Meetings, die Interviews und so weiter. Und dann braucht die neue Person wahrscheinlich ein paar Monate, um wirklich effizient zu sein.
Ja.
Und in dieser Zeit haben das die ganzen Leute rundherum natürlich auch irgendwie weniger Zugang oder kriegen weniger gute Rückmeldungen von der neuen. Ja. Das stimmt ja. Dieser Teil wird, glaube ich, ganz vergessen.
Dann könnte man nochmal das mehr in den Mittelpunkt stellen, dass das Angebot von Mediation in einem Unternehmen oder überhaupt auch Konfliktberatung in solchen Geschichten, dass es auch ein Tool für Mitarbeiterbindung ist. Also ich kann ja dadurch, wenn ich frühzeitig Konflikte bearbeite, kann ich Mitarbeiter auch behalten.
Ja.
Das kostet auch.
Oder auch heute in der gläsernen Welt, in der wir leben, auch neue gute Leute zu finden, weil du hast, also ich kenne auch solche Fälle, wo man halt einfach dann in der Industrie weiß man, ne, in der und der Firma läuft schlecht, gibt es viele Konflikte, gibt es viele Spannungen und dann, wenn du kannst, gehst du da eher nicht hin. Ne? Wenn du die Auswahl hast, dann nimmst du den Arbeitgeber, wo es keine Konflikte gibt. Also einerseits weiß man das in dem Bereich, ne, in der Industrie, oder es gibt ja auch heute diese Plattform, wie heißt das, glaube ich, Glassdoor, ne, oder sowas. Da gibt es verschiedene solche Anbieter, wo Mitarbeiter ja Angaben machen zur Firma, ne, anonym, wo die sagen, irgendwie, wie es läuft intern, was gut läuft, was schlecht läuft, wie die Gehälter sind und so weiter. Und ja. Da kann man auch solche Dinge manchmal lesen, ne? Dass alles schief läuft und keiner kümmert sich um die Konflikte und so weiter.
Ja. Und dann, du hattest es ja schon mal eben gerade angesprochen, wenn man jetzt sich jemanden sucht, also einen Mediator, man kann das intern machen und man kann das eben auch extern machen. Man kann jemanden fest anstellen, man kann jemanden auch partiell damit beauftragen, oder einige Stunden.
Ja.
Und ich habe auch schon Unternehmen kennengelernt, wo es interne Mediatoren gibt, die machen das einfach aus Begeisterung, machen so ein paar Überstunden.
Ja.
Das gibt es auch. Es gibt auch Enthusiasten auf dieser Ebene.
Also es ist, hier in der Schweiz ist es seit jetzt ein bisschen mehr, ich glaube 2012 hat das Bundesgericht so entschieden, es ist eigentlich verpflichtend für jeden Arbeitgeber, weiß jetzt nicht genau, wie die korrekte Wortwahl wäre, aber so ein Konfliktlösungsmechanismus ist verpflichtet für jeden Arbeitgeber. Da gab es einen Fall, eine Firma in Genf war das. Da hat eine Mitarbeiterin hat einen großen Konflikt. Ich habe jetzt die Details nicht alle im Kopf, aber das ging dann über die verschiedenen Stufen bis zum Bundesgericht. Und das Bundesgericht hat entschieden, dass sich die Firma zu wenig um die Person gekümmert hat. Also die Firma hätte eigentlich ihr helfen müssen, diesen Konflikt zu bearbeiten oder zu verhindern. Und deshalb hat das Bundesgericht dann so entschieden, 2012, dass jeder Mitarbeiter muss eine anonyme Anlaufstelle haben, die kann intern sein oder extern, die speziell ausgebildet ist und ja, die da ist, da mal zuzuhören, beratend zur Seite zu stehen, intervenieren. Meistens macht man einen Unterschied, ne? Also dass dann diese Person eigentlich keine Mediation machen sollte, aber natürlich dann den Mediator oder Mediatorin reinholt, ne, falls es das braucht. Aber die meisten Firmen, also die größeren schon, aber so die kleineren KMU, die wissen das schon gar nicht oder die machen das gar nicht, weil es eben keine Sanktionen gibt, ne? Das ist so typisch schweizerisch. Also es gibt Sanktionen, falls du jetzt einen Konfliktfall hast und der landet vor Gericht. Als Arbeitgeber, dann wirst du härter bestraft, falls du diesen Mechanismus nicht hattest. Wenn du ihn hattest, kommst du besser weg, ne? Weil dann hast du quasi gemacht, zu was du verpflichtet warst. Und wenn nicht, dann kriegst du halt eine härtere Strafe, ne? Da gibt es dann so eine Art Sanktion. Aber wenn du jetzt, so im Normalfall, kommt da niemand und gibt dir eine Busse, ne, wenn du es nicht hast.
In Deutschland kommen wir da so direkt nicht hin, weil wir haben ja Betriebsrat und Personalrat.
Ja.
Damit ist das immer schon da. Die haben auch diese Aufgabe. Wenn wir sowas aufbauen, also machen das auch mit meinem Unternehmen, dann gibt es eher Widerstand oder man muss sich gut mit dem Betriebsrat abstimmen, damit man so eine Konfliktanlaufstelle aufbauen kann. Weil man nimmt ja dann dem Betriebsrat ein Stückchen seiner Aufgaben,
Ja.
kümmern sich ja auch um die Konflikte der Mitarbeiter.
Ja.
Das konkurriert man miteinander. Da muss man auch aufpassen. Das ist in der Schweiz nicht so.
Ja, habe ich jetzt auch schon erlebt, dass man halt quasi eine Rolle hat, die teilweise, also Mitarbeiter, es gibt dann auch, wie nennt man das, Ärzte, ne, wie nennt man das auf Deutsch, weiß ich gar nicht, die Ärzte quasi oder auch teilweise einfach medizinisches Personal, das zur Verfügung steht. Dann gibt es auch sowas wie Mitarbeiterkomitees, sowas gibt es auch, ne? Und da überlappt sich das schon, ne? Also da kann ein Mitarbeiter, der Probleme hat, kann eigentlich zu verschiedenen Stellen hingehen. Da kann es schon sein, dass diese Stellen dann sich da so ein bisschen im Wettbewerb sehen. Ich glaube aber, für den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin ist das eigentlich ein Vorteil. Also man kann da auswählen, wohin man gehen will, weil der Mitarbeiterrat, vielleicht kennst du da die Hälfte davon, hast du keine Lust, dein Problem zu erzählen. Der Arzt ist je nachdem auch drin oder sehr nahe vielleicht an der Hierarchie dran und so die Vertrauensperson ist dann im besten Falle wirklich extern. Also da kannst du auch raus im Büro irgendwo ganz anders, ne? Also ich glaube, es sind einfach verschiedene Lösungen und
Ich
für
finde es auch gut, dass es verschiedene Lösungen gibt, aber aus der Erfahrung heraus ist es für mich immer so ein innerbetriebliches Konfliktmanagementsystem aufbaut. Es ist sehr wichtig, all diese Parteien sozusagen an einen Tisch zu bringen,
Ja.
um so konkurrierende Verhältnisse nicht entstehen zu lassen und dass man sich gut miteinander abstimmt,
Ja.
wenn man etwas macht. Und nicht, wenn man von außen reinkommt, etwas aufbaut, dann abgelehnt wird von dem anderen.
Ja, also ja, da bin ich eigentlich ganz bei dir. Ich hatte aber auch schon den Fall, wo es intern sehr schwierig war. Also die Firma ist im Transitionsprozess und es gibt sehr viele Spannungen und Konflikte und einen großen Vertrauensverlust bei den Mitarbeitern. Und da bin ich genau absichtlich nicht eingestiegen, weil dann war auch die Idee, okay, setzen wir uns irgendwie zweimal pro Jahr zusammen und so weiter und koordinieren und so weiter. Und das haben wir dann jetzt für meine Stelle als externe Vertrauensperson genau eben absichtlich nicht getan, weil ich nicht gesehen werden wollte von den Mitarbeitern als jemand, der so einen ganzen Kuchen drin ist, sondern eben wirklich extern. Ne? Und das war jetzt in dem Fall gut, aber in anderen Fällen, also die Koordination brauchst du auch alle Fälle, ne? Aber muss man auch aufpassen, weil das höre ich sehr oft, ne? Quasi, ja, ihr seid ja von der Firma bezahlt, ihr arbeitet eh für die Firma.
Ja.
Nein, also ja, von der Firma bezahlt, ja, ne? Wie alle, ne? Also gibt es ja auch wenige andere Möglichkeiten quasi. Aber das heißt nicht, dass ich meinen Job nicht richtig mache, ne? Wie der Angestellte selber auch, ne? Also.
Das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Gedanke für die innerbetriebliche Mediation, also die Neutralität.
Ja.
Wie es einem gelingt, die Neutralität zu halten und auch als neutrale Person wahrgenommen zu werden.
Ja.
Und also ich mache das immer so, dass ich zu Beginn ausdrücklich sage zu allen an der Mediation Beteiligten, ich werde zwar von der Firma bezahlt, aber ich verstehe mich als neutral zu all dem, was hier passiert. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass ich in irgendeiner Art und Weise auf einer Seite stehen würde, dann sagen Sie mir das ausdrücklich. Das halte ich immer, das halte ich für was ganz Wichtiges. Und so das Zweite für mich in der innerbetrieblichen Mediation ist, so Vertrauen aufzubauen und hier so dieses Verschwiegenheitsgebot. Also zu Beginn setze ich mich ja mit allen an einen großen Tisch in der Regel, wenn es dieses mit das Setting möglich ist, dass alle da sind, also Geschäftsführer, Betriebsrat, Abteilungsleiter, Personalabteilung und die verschiedenen möglichen Parteien an einem Tisch. Und in dieser Runde erkläre ich mein Vorgehen und sage zu Beginn ausdrücklich, dass alles, was Sie mir erzählen, auch bei mir bleibt. Mhm. Ich bin zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ich sage das jetzt hier, ich mache das jetzt mal so, wie ich es wirklich sage. Mhm. So, und ich sage das jetzt hier vor Ihnen allen, damit es Zeugen gibt und das Ganze auch justiziabel ist. Mhm. Also so. Und ja. Wenn ich so einsteige, dann habe ich ganz schnell Vertrauen zu allen denen, die da sitzen. Und das andere ist, ich binde damit auch den Auftraggeber, / Geschäftsführer mit ein, der ja oft oder die ja oft die Idee haben, dass man ihnen dann immer mal einen Zwischenstand gibt.
Ja.
Und dann kann ich immer sagen, ich darf darüber nicht reden, beziehungsweise, das haben Sie doch gehört, beziehungsweise ich kann nur das weitergeben, worin alle Parteien übereinstimmen, dass ich das weitergeben darf.
Ja.
Und damit schafft man gut Klarheit und Transparenz über den Prozess.
Das finde ich sehr wichtig. Ja, mache ich auch schon, dass es eigentlich wie, wenn du in einer bilateralen Mediation mit zwei Personen, du hast irgendwann am Telefon, hast du alles beiden schon erklärt, ne, wie das läuft und die Regeln, na, die wollen das wissen. Und dann, das macht man aber nochmal, wenn alle zusammensitzen, weil dann alle wirklich transparent auf demselben Stand sind. Und das, das ist ja auch so eine Art auch Auftraggeber, du hast jetzt gesagt, Auftraggeber, ne, quasi Geschäftsführer oder wer auch immer, die Firma, das ist ja die Jure-Auftraggeber, aber der de facto Auftraggeber sind ja eigentlich dann die involvierten Parteien.
Ne? Ja, innerbetrieblich ist es in der Regel immer jemand aus irgendeiner Führungsebene, der in der Regel auch nicht Partei ist. So, da fällt ja Partei und Auftraggeber oder Mediant und Auftraggeber in der Regel auseinander.
Ja. Aber wir sind ja dann Parteien eigentlich verpflichtet, ne? Du bist eigentlich der Firma gegenüber, wie nennt man das? Ist keine keine Lösungs, ich sag's auf Französisch, Obligation de Résultat. Es ist kein erfolgsbasiertes, ja.
Ergebnisoffen und.
Genau.
Also, ja.
Ja. Aber ich fühle mich dann schon sehr stark eigentlich, oder eigentlich ausschließlich den Parteien gegenüber verpflichtet, weil dem offiziellen Auftraggeber gegenüber ist es ja ergebnisoffen, ne? Wie gesagt.
Ja.
Das heißt, dem muss ich nichts liefern, ne? Aber für die Parteien muss ich da sein und meinen Einsatz bringen und eigentlich bin ich denen gegenüber verpflichtet.
Ja, das eine ist ja, der bezahlt, der gibt ja auch in der Regel, sagen wir mal, einen Korridor vor, einen Lösungskorridor, also so weit und so weit. Also ich möchte niemanden verlieren oder ich möchte die Parteien halten oder wir werden auf keinen Fall einen Standort schließen oder wir werden keinen neuen Standort eröffnen, je nach Dimension des Konfliktes. Also das ist ja der Lösungskorridor. Und das andere ist ja nochmal, was haben die Parteien so für Ideen? Was möchten die eigentlich klären? Ich bin davon, das ist auch mal ein interessantes Erlebnis, dass der Auftrag vom Auftraggeber ein etwas anderer ist, als den man sich dann von den Parteien nochmal abholt. Die haben noch mitunter andere Probleme. Ich hatte sogar mal einen Fall, da hatten die ganz andere Probleme als der Auftraggeber. Und das passte dem Auftraggeber dann überhaupt nicht,
Ja, was machst du
dass
dann?
die was anderes klären wollten als das, was er klären wollte. Wir sind da nicht im Duden auseinandergegangen, weil ich mich den Parteien verpflichtet fühlte. Stärker. Und das auch nicht offengelegt habe, worüber sie verhandelt haben. Was er wollte, das hätten wir später gemacht, aber er wollte wiederum nicht darüber reden, was die Parteien das geklärt haben, was die Parteien klären wollten.
Ja. Schade für den Arbeitgeber,
Ja.
dass der so gehandelt hat.
Es war interessant, das zu beobachten, weil ich hatte eine gute Beziehung zu den Parteien aufgebaut und die haben dann empörte Mails geschrieben und mich in meinem CC dabei gehabt.
Aber
Ja.
für den Arbeitgeber meinst du, das war, hat der Angst gehabt, dass das dann mehr kostet oder was, was war?
Das war ein sehr hierarchisch geführtes Unternehmen und der wollte nur das besprechen lassen, was er für wichtig hielt. Und nicht das, was sie in der Organisation ihrer Untereinheit für wichtig hielten. Die sollten sich einfach fügen. Wir haben die nicht gegen ihn, die haben nicht gegen ihn gearbeitet, aber das war verschwiegen. Also die wollten nicht, dass er es weiß,
Ja,
wie ich geredet habe.
aber dann soll
Aber das
ja.
sind so wo man aufpassen muss, dass man nicht in Verstrickungen
Ja.
hineinkommt, im innerbetrieblichen Bereich.
Das ist ein schönes Beispiel. Also dann soll der keinen Mediator holen, sondern irgend so einen Big Four-Berater, ne?
Da sind wir auch noch mal auf einer Ebene, die ich für ganz wichtig halte. Also noch mal Verschwiegenheit. Also ich fühle mich immer dem Verschwiegenheitsprinzip verpflichtet. Es gibt ja auch entsprechende Berater in solchen Bereichen, die schreiben dann Berichte über das, was da drin passiert ist. Und wenn man so etwas macht, dann ist die Mediation verbrannt. Sozusagen. Und da sollte jeder, also das ist denn, denke ich, ein ethisches Problem für Mediatoren, dass sie sagen, ja, dann bin ich aus dem Unternehmen raus, denn ich schreibe keinen Bericht über das, was in der Mediation passiert. Und ich erzähle auch den oberen Führungskräften nicht, was X, Y und Z da drin für Positionen vertreten haben.
Nein.
Da bin ich eigentlich sehr rigoros, in dieser Hinsicht bin ich sehr rigoros.
Ja. Ich glaube, ich habe es da selber eigentlich auch wenig wirklich Herausforderungen damit. Also wenn es eine Lösung gibt, dann meistens sind die Parteien eigentlich immer, sind die Parteien einverstanden, das zu teilen. Es ist ja eigentlich offensichtlich, dass man irgendwie was zurückgeben muss, irgendwas zurückmelden muss, ne? Es kann dann ganz wenig sein oder es kann auch mehr sein, aber da habe ich jetzt selber eigentlich nicht wirklich Probleme damit. Und wenn es eine Lösung gibt, dann ja, vielleicht, wenn es sowas Zwischenmenschliches ist, dann lässt man das raus aus der Vereinbarung, den Rest nimmt man in die Vereinbarung und dann ist eigentlich der Auftraggeber dann, also der Arbeitgeber auch ganz froh, ne, dass es da eine Lösung gibt und der will auch nicht unbedingt alle Details wissen. Er sagt, okay, wenn es gelöst ist und die Parteien das als gelöst betrachtet, dann ist für mich eigentlich gut, ne? Und wenn es eine Vereinbarung gibt, da muss man ja auch nicht unbedingt alles reinpacken. Man kann auch was dann quasi zwischen den Parteien lassen. Dann bis jetzt konnte ich die immer übermitteln an den Arbeitgeber. Und wenn es keine Lösung gibt, dann ja, gibt es eh nicht viel zu erzählen.
In der Regel ist es so, wie du gerade sagst, ne? Dass es gibt, also im guten Falle sollten die Parteien ihre Lösung auch nochmal dem Arbeitgeber, Schrägstrich Auftraggeber, nochmal präsentieren. Mhm. Und dann kann man, dann unterscheidet man eben etwas, was man dort erzählt von den Vereinbarungen und was eine, und ein Teil persönliches oder ähnliches, ist dann nochmal intern, etwas Internes, was nicht nach außen dringt.
Ja, ja. Genau. Ja, ja wir haben noch nicht von den interkulturellen Dimensionen gesprochen. Wir hatten Hierarchie, wir hatten Team. Willst du da ein paar Beispiele geben, ein bisschen das entwickeln?
Ja, grundsätzlich so das, die Diversität. Ne, da ist, das ist etwas, was wir also mindestens hier in unserem, wie nenne ich, unser Kulturraum, in im zentraleuropäischen Kulturraum erstmal, wollen jetzt nicht über Amerika reden.
Nur, das ist ja vorbei mit Diversität.
Ja. da haben wir eine diese große Emanzipationsbewegung der Anerkennung der Menschen der verschiedener Herkunft und Prägungen. Und in dieser, das wirkt sich ja auch auf die Arbeitsbeziehungen aus. Und hier geht es auch ganz, ganz leicht in Abwertungsbeziehungen hinein. Und die braucht, und die, die brauchen, denke ich, des Öfteren eine Begleitung. Und man sollte nicht glauben, wenn man das einmal postuliert in irgendwelchen, in Deutschland gibt es so ein Leitfäden, die sich unter, die sich Unternehmern daneben, dann geben. Und dann, da sollte man, das sollte man sehr stark kommunikativ, halt begleiten und, eine respektvolle Kommunikation installieren. Das ist etwas, was ich auch des Öfteren erlebe.
Ja, das reiht sich ja auch ein, glaube ich, noch in das Thema der Enthierarchisierung der Gesellschaft und man jetzt das viel offener und mehr akzeptiert und ja, verschiedene Meinungen, verschiedene Ansichten und so weiter und das, ja, dass man die dann ja übereinander bringen muss, ne? Oder mindestens kompatibel ja, bearbeiten muss. Inwiefern siehst du das, du hast jetzt von Kulturraum gesprochen oder Zentraleuropa, inwiefern glaubst du, welcher Prozentsatz von solchen Herausforderungen ist jetzt wirklich auf Herkunft zu schließen, verschiedene, keine Ahnung, Länderherkunft oder ja, kulturelle, religiöse Herkunft und so weiter und wie viel ist rein menschlich, persönlich? Also weißt du, können ja auch wir zwei jetzt, du Deutschland, ich Schweiz, ne? Und ja, beide deutschsprachig, wir können ja auch völlig verschiedene Werte haben. Keine Ahnung, was heißt Deadline, ne? Ist eine Deadline strikt oder nicht? Wo wahrscheinlich haben wir da mehr oder weniger eine ähnliche Ansicht. Aber zu anderen Punkten können wir auch ganz verschiedene Ansichten haben, ne? Was ist wichtig, was ist unwichtig, was hat Priorität? Wie glaubst du, was ist da, kann man das überhaupt benennen? Oder Generationen oder Gender, oder wie auch immer.
Das erste ist ein glücklicher Zufall, dass wir uns beide verstehen. Ja. Die Schweizer sind ja grundsätzlich in meiner Wahrnehmung noch mal viel genauer und berechnender, kalkulierender als die Deutschen. Über die Deutschen, jetzt gehen wir mal so, die Deutschen ja schon den Ruf haben, dass sie immer gut rechnen. Jetzt spielen wir jetzt machen wir ein bisschen Spaß.
Ja. Nur ich glaube, wir sind da, also ich habe jetzt weniger so ein bisschen so in Deutschland gearbeitet oder mal eine Schulung so gemacht. Ich habe schon das Gefühl, dass wir da sehr sehr nah beieinander sind, ne? Außer bei den, außer bei der Bahn, ne?
Ja. Aber da kann man es ja auch wieder sehr gut sehen. Das, was ich eben gerade sagte, bei der Bahn, ne? Dass jetzt die Züge, da es keine Anschlusszüge mehr in der Schweiz gibt für deutsche Züge, weil die doch Schweizer einfach ein bisschen genauer sind.
Ja.
Und
Ja. Ja, da kann ich sagen, da machen wir es ziemlich gut, ja. Also, ja.
ja.
Ja,
Also meines Wissens gibt es keine Untersuchungen oder Zahlen, die das gut abbilden. Ich denke ja überhaupt, dass Konfliktforschung im deutschen, also wenn es im deutschsprachigen Bereich sehr, sehr unterbelichtet ist. Wenn man in den USA schaut, da gibt es schon seit Jahrzehnten sehr, sehr, sehr viele Studien. Gut, aber diese manchmal, also für unser Thema, das wir jetzt gerade haben, nicht so sonderlich hilfreich. Und dass es so wenige Studien gibt, grundsätzlich zur Konfliktforschung hat ja nochmal was damit zu tun. Es gibt dann Forschung, wenn man damit eine Professur, einen Lehrstuhl erlangen kann. Wenn es wenige Lehrstühle gibt und wenige Lehrstühle ausgeschrieben sind, die sich mit Konfliktforschung beschäftigen sollen, dann gibt es auch kaum Konfliktforschung. Und insofern haben wir der Bereich wenig abgedeckt.
ja, also ich glaube, so im internationalen Bereich gibt es einiges, ne? So Konflikt- und Friedensforschung. Da hat, glaube ich, Deutschland eine sehr lange Tradition, ne? Was jetzt so gesellschaftliche Konflikte angeht. Aber sonst, das kann sein, ja, habe ich jetzt nie so genau beachtet, ja. Also du meinst jetzt mehr so Konflikte eben in Unternehmen oder so in dem Sinn, wo es
Ja,
dann.
Konflikte jetzt insbesondere im Unternehmen. Na, im politischen Raum, das ist ganz gut, wird ganz gut beforscht. Also soweit es dann eben
Also die ganze Friedensbewegung dort.
zu Politiklehrstühlen so geht.
Ja.
Genau. Aber Konflikte in Unternehmen, die sind vergleichsweise wenig erforscht.
Ja. Dann hoffen wir, dass die richtigen Leute hier zuhören und das ändern.
Ja.
Gut. Ja, was haben wir noch nicht besprochen? Vielleicht der. Vielleicht ein paar Worte zum Prozess, zum Ablauf. Gibt es da bestimmte Fallstricke? Gibt es da, also ich glaube, viele Leute, die uns zuhören, haben so eine Idee von der Mediation. Da gibt es so Phasenmodelle, Fünf-Phasen-Modelle zum Beispiel. Ist das in der innerbetrieblichen Mediation alles genau gleich? Oder was ist, vielleicht machen wir es so, was ist da anders? Gegenüber zum Beispiel einer Nachbarschafts- oder Familienmediation.
Das ist nochmal ein sehr gutes Thema, finde ich. Im deutschsprachigen Kulturraum wird vielleicht dominiert ja so eine Einteilung mit fünf Phasen.
Ja.
Also man beginnt dann mit einem Erstgespräch, also dann nimmt man die Parteien einfach mal zusammen. Und das ist im innerbetrieblichen Bereich wie auch im öffentlichen Bereich erstmal anders. Weil die Mediation beginnt für mich, wenn ein Auftraggeber den Mediator ruft. So, damit beginnt Mediation. Man kann das jetzt als Prämediation bezeichnen, vielleicht. Oder als Vorlaufphase. Aber es gibt in der Literatur auch so etwas, wo die sagen, dass die Mediation erst dann beginnt, wenn die an einem Tisch sitzen. Oder die Konfliktbearbeitung beginnt dann in der Interessensphase. Also das halte ich alles für nicht korrekt, weil schon wenn es in einem Unternehmen, in einem Team, der Ruf nach einem Mediator wahrgenommen wird, schon dann verhalten sich Akteure mitunter anders und versuchen faktisch den Mediator abzuwehren. Ach, wir können das doch allein, habe ich schon erlebt. Nur der Gedanke, dass der Chef jemanden holt. Und dann wäre die nächste Ebene, doch bevor man an einem Tisch sitzt, ist ja dass ich im innerbetrieblichen Bereich auch mal das Konfliktsystem eruieren muss. Das eine ist ja, der Auftraggeber sagt, Meier, Müller, Lehmann oder in dem Team gibt es ein Problem. Dann muss ich ja erstmal noch, sollte ich Gespräche führen, vielleicht mit anderen Abteilungsleitern, mit einem zweiten Geschäftsführer, um das System aufzuklären, in dem sich das unmittelbare Konfliktsystem bewegt. Vielleicht ist es dann noch gar nicht, vielleicht muss ich dann gar nicht mit dem unmittelbaren Konfliktsystem anfangen, sondern ich fange mit ganz anderen. Ich rede mit ganz anderen Leuten und die verändern schon etwas. Also das geht alles dem voraus, bevor ich, sagen wir mal, um so traditionell zu sprechen, in die erste Phase eintrete. Ja, gut, dann spielt man das schon durch, ne? Zu sagen, was wollen Sie denn hier besprechen? Welche Themen? Worum geht es Ihnen dabei? Bei diesen Themen, ja, und wie können wir es denn machen, damit es anders wird? So, und dann haben wir eben, sollten wir eine Vereinbarung haben. Aber jetzt geht es, finde ich, nochmal, das wäre dann Phase 5, sozusagen nach diesem strengen System. Verhandeln, Vereinbarung, so. Aber im Innerbetrieblichen geht es ja in der Regel, also immer, geht es um Verhaltensänderungen. Also nicht nur also in der Organisation verändert man vielleicht etwas, in der Arbeitsweise, aber auch das hat immer was mit Verhaltensänderung zu tun. Das heißt, ich muss danach noch eine Evaluationsphase einbauen. So nach einem Monat, nach 3 Monaten, nach 5 Monaten schon mal budgetieren lassen. Da kommen wir wieder zusammen und dann schauen wir mal, ob das auch wirklich so geht. Ich habe da mal so einen Spruch beim Auftraggeber für die Budgetierung. Da sage ich immer, sie haben doch auch schon mal Silvester versucht, sich fürs neue Jahr was vorzunehmen, dass sie sich anders verhalten, was anders machen. Und wie oft ist ihnen das gelungen? Und so ist das in der Mediation auch, ne? Da hat man was vereinbart. Aha, so, jetzt gehen wir glücklich auseinander. Und dann läuft das ja und im schlechten Fall ist man nach ein paar Monaten wieder dort, wo man vorher war. Und dann sagt man, die Mediation war ja sinnlos. Also deshalb, weil das unterscheidet sich von diesem Fünf-Phasen-Modell, was aus meiner Sicht sowieso viel stärker aus Anwaltssicht konstruiert wird. In einer Kanzlei kommen, Mediations-Anwaltskanzlei kommen zwei Parteien, die setzen sich an einen Tisch, dann erarbeiten sie nach dem Prozess eine Vereinbarung und dann sagt man Tschüss. So. Und das, was davor und danach eigentlich passieren muss im Innerbetrieblichen, das ist da nicht enthalten.
Ja, es ist auch, wir haben vorher von kulturellen Unterschieden gesprochen. Es ist auch sehr linear. Also es gibt andere, sagen, Werte, Überzeugungen, wo man eine mehr zirkulare Sichtweise der Welt hat. Und da kommt das schon sehr linear an. Es ist so ein bisschen Projektmanagement. Am Anfang mal klären wir, weshalb sind wir hier, dann was sind die Themen, dann und so weiter. Ne? Ja. Es gibt auch nur schon in der Westschweiz, ich weiß jetzt nicht in Frankreich, aber in der Westschweiz sprechen eigentlich die meisten Leute auch in den Schulungen, ist das Fürthagen-Rate. Fürthag ist ein amerikanischer Forscher. Und das Buch, ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt, das würde wörtlich übersetzt, würde das heißen, der Mediator in der Arena. Also es gibt es auf alle Fälle auf Französisch und das ist eigentlich so die Referenz hier. Die meisten Leute sprechen eher vom Fürthagen-Rat, wobei ich jetzt nicht sagen würde, wir sind hier speziell zirkular, aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwie kulturell besser passt oder ob das einfach irgendwo so reingekommen ist in den Schulungen und dann hat das einfach jeder übernommen. Das ist manchmal auch der Fall. Ne? Es ist eigentlich, also ich finde es ganz gut, es ist ganz spannend, wenn wir so. Wenn wir es, also wir können es eigentlich in die fünf Phasen reinlegen, ist eigentlich so quasi Phase, was ist, ja, zwei, also Themensammlung, dann Vertiefung und dann Lösungsoptionen. Aber mir jetzt so halt mindestens so zirkular präsentiert und es ist jetzt mehr auf, mehr fokussiert auf, was brauchen wir so, mehr fokussiert auf die Vertiefung und Perspektivenwechsel, ja.
Ja. Ich persönlich bin ja auch jemand, der geht, das eine, man sitzt an einem Tisch, das ist so das eine, aber wenn ich in einem Unternehmen bin, wo ich nicht nur etwas zwischen zwei, drei Personen klären soll, dann bewege ich mich in dem ganzen Unternehmen.
Ja.
Ich rede mit vielen Leuten, die mir so begegnen. Klopfe
Ja.
auch mal und das hole, klopfe auch mal und sage, die wissen dann, dass da einer drin ist im Unternehmen und wissen, dass ich das bin oder unterhalte ich mich mit verschiedenen.
Ja.
Um die verschiedenen Perspektiven wahrzunehmen und daraus dann was Neues zu entwickeln. Denn dieses Abgeschlossene, dass da zwei, drei oder eine kleine Entität also in sich irgendwie zerstritten ist, das ist ja, das gibt es eigentlich gar nicht. Also wenn man systemisch denkt, gibt es das nicht. Ich sage auch zu dem Auftraggeber in der Regel, sage ich, sind Sie gut beteiligt an solch einem Prozess? Also Sie, dass die Personen unter Ihnen ein Problem miteinander haben, das liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch da an Ihnen und an Ihren Entscheidungen, die Sie fällen und nicht
Ja.
daran, dass die beiden eine Therapie brauchen, weil sie nicht ganz okay sind.
Ja. Das ist oft so, ja. Sieht man auch bei Mobbingfällen, ne? Dann geht die Person raus, kommt eine neue Person rein ins gleiche System und wird dann wieder gemobbt, ne? Nicht, weil die Person das Problem ist, sondern das System.
Ja.
Gut, ja, was können wir abschließend noch sagen, Gernot?
Guck mal auf meine Notizen, ob mir noch was einfällt. Also, das eine Botschaft würde ich einfach nochmal stark machen. Mediation ist keine Therapie, ob das
Ja.
ist, müssen nicht Psychologen machen. Es ist nur ein oder kein Aspekt einer Konfliktbearbeitung. Denn am Ende geht es auch immer um Sachen, um sachliche Klärung von wie man ab von Arbeitsorganisationen zum Beispiel.
Ja.
Das würde ich gerne noch mal ganz stark herausstreichen.
Ja.
Würde ich gerne herausstreichen, noch mal die Verschwiegenheitspflicht und die Verschwiegenheit des Mediators. Und vielleicht noch, das hatten wir noch nicht gehabt, in der Regel kommen am Ende keine Lösungen heraus, die noch niemand vorher gedacht hat. Ist in meiner langjährigen Tätigkeit, war das mal ein ganz tolles Erlebnis. Also habe ich so eine Anekdote dafür. Da waren zwei Leiter eines Flüchtlingsheims, also ein Stellvertreter und der Leiter. Und die sind reingekommen in die Mediation und haben sich wechselseitig gesagt, entweder du gehst oder ich gehe. Das war der Einstieg. Nach ein paar Sitzungen hatten wir uns geeinigt oder sie hatten sich geeinigt, kamen sie auch wieder rein, nachdem sie Zigarette geraucht haben, setzten sich hin und sagten, das hätten wir ja auch unter Männern klären können.
Ja, das kenne ich auch.
Und dann habe ich zu denen gesagt, so, jetzt gucken Sie mal zurück, wie Sie hierher gekommen sind.
Ja.
Mit welchen Vorwürfen. Weil Lösungen sind in der Regel sehr einfach. Und das hat man immer, also selten komplexe, komplizierte, noch nie gedachte Wege, die man da geht.
Ja.
Und das fand ich, das ist für mich so beeindruckend. Und das sage ich mitunter auch im Prozess, dass da nicht was herauskommt, was ganz Neues, sondern Parteien werden sich darüber im Klaren, worum es ihnen wirklich geht. Und dann können sie eine Lösung, die man ihnen ganz zu Beginn vielleicht vorgeschlagen hätte, können sie plötzlich annehmen, weil sie jetzt Klarheit über sich selbst haben. Das finde ich auch nochmal faszinierend.
Ja.
Muss nicht was Neues rauskommen.
Genau, ja. Ja. Es ist nur das Zusammensitzen, halt das eigentlich offensichtliche Herausarbeiten. Ne? Das hatte ich auch schon, da haben die mir gesagt, das hätten wir auch eigentlich auch alleine hinkriegen können.
Ja.
Dann habe ich spontan gesagt, ja, weshalb haben sie es nicht getan?
Ja, doch, sie haben es ja getan. Sie haben sich ein halbes Jahr vorher schon immer wieder hingesetzt und sich beschimpft.
Na, irgendwie hat es dann nicht geklappt. Ne? Ja, gut, das ist gerade ein schönes Schlusswort, ne?
Ja.
Ja, dann danke fürs Gespräch. Wir sehen uns ja bald schon wieder für die nächsten Folgen. Also die Zuhörer können sich da freuen auf was noch kommen wird. Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Alles Gute und bis sehr
Dich auch,
bald.
Pascal. Ich gehe jetzt raus in die Sonne.
Ah ja, profitiere, ne? Mach's einen schönen Tag. Danke.
Mach's gut, Pascal.
Tschüss, gerne. Um nichts zu verpassen und uns zu unterstützen, abonniert den Kanal und teilt unseren Podcast. Danke.